Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Zu Anfang einer Predigt muss man ja immer dafür sorgen, dass man die Aufmerksamkeit der Leute kriegt. Kennt ihr vielleicht aus der Werbung, kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber in der Werbung gibt es das AIDA-Prinzip, also wenn du eine Werbung jemals aufbauen solltest, dann gehst du vor nach Attention, Interest, Desire, Action. Ja? Also zum Schluss soll Action stehen, die Leute sollen irgendwas machen, nämlich das Produkt kaufen. Vorher müssen sie Desire, also Verlangen nach diesem Produkt haben, noch vorher müssen sie sich für das Ding interessieren und ganz am Anfang brauchst du überhaupt erstmal ihre Aufmerksamkeit. So, ich dachte, mit dem hier kriege ich mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich euch den Text zeige, über den wir heute reden. Wir sind im Galaterbrief. Mats hat letztes Mal gesagt, ein ganz kurzer Brief, kann man leicht mal durchlesen. Stimmt, trotzdem ist jedes Mal der Abschnitt, den man dann anguckt, doch ganz schön lang. So, jetzt habe ich das, glaube ich, gleich hier fertig. Den gucken wir uns nachher an, den Text, aber ich dachte, so kann ich nie anfangen. Ich muss anders anfangen. Um vielleicht nochmal zu erklären, was wir bisher gemacht haben, die zweimal da waren jetzt, die wissen es, aber die anderen vielleicht noch nicht. Man kann kurz sagen, Paulus ist stinksauer und schreibt diesen Brief ziemlich emotional. Und worüber er so sauer ist, in Galatien, in den dort neu entstandenen, durch ihn entstandenen Gemeinden, macht sich eine Strömung breit, die initiiert ist von Christen mit judenchristlichem, also mit jüdischem Hintergrund und die diesen jüdischen Hintergrund sehr betonen. Die also im Grunde in den Gemeinden so ein bisschen verbreiten, das ist schon alles gut mit dem Christentum, ganz wichtig, super, aber wir dürfen unsere jüdischen Wurzeln nicht vergessen, denn da kommt das Christentum eigentlich her. Konkret hieß das, haltet ein paar Speisevorschriften, haltet den Sabbat und lasst euch beschneiden. Das ist das jüdische Identitätsmerkmal, ne? So, und darüber ist Paulus stinksauer und schreibt diesen Brief. Es geht im Grunde, wenn man das jetzt mal für uns übersetzt, um die Frage, komme ich in Kontakt mit Gott oder kriege ich eine Beziehung mit Gott allein aus Glauben an diesen Jesus Christus, auf den sich das Christentum gründet? Oder sind da auch noch ein paar Dinge wichtig, die ich tun muss oder lassen muss? Jetzt, das Ding habe ich, das hat nachher schon eine Funktion, ne? Das habe ich nicht einfach so hingelegt. Aber jetzt kommt der Teil, wo ihr ein bisschen durchhalten müsst, denn wir lesen diesen Text, der ist sehr lang. Ein paar Wörter werde ich da rausgreifen und habe sie unterstrichen so ein bisschen. Um die wird es dann nachher gehen. Und ja, mal gucken, ob eure Aufmerksamkeitsspanne das durchhält. Ja. Ich lese ihn vor. Ich lese ihn da ein bisschen schneller vor, wo es nicht so wichtig ist. Ich muss es übrigens so machen. Ihr unverständigen Galater, in wessen Bann, das ist schon mal das erste Wort, was wir gleich brauchen, seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch in aller Deutlichkeit, ich muss mal hier hingehen, der Gekreuzigte brauchen wir nämlich auch, vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil die Botschaft, die euch verkündet wurde, ihr die im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes, brauchen wir auch, habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt doch so große Dinge erlebt. War das alles umsonst, wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Das wollten sie nämlich gerne sein, ja? Abrahams Söhne und Töchter. So. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem, Achtung, das brauchen wir auch, Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und dann an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. So, leider kommt noch mehr. Darauf werden wir übrigens gleich nicht mehr so viel eingehen, auf das, was jetzt kommt. Aber damit ihr mal den Zusammenhang habt, lesen wir es durch. Ja, und ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie Paulus eigentlich argumentiert. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann, 430 Jahre später, das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein Einziger handelt. Und genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott Abraham, das Erbe versprach. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit der Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Oh, wo bin ich jetzt? Erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter die Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle des Gesetzes, des Aufsehers. Puh. So, also Paulus, ja, kein Meister der kurzen Rede. Gibt da eine schöne Anekdote aus der Apostelgeschichte. Da steht so, ein junger Mann, er hieß Eutychos, der Arme, der saß im offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster. Drei Stockwerke tief, die Geschwister, also das meint die nicht seine Leiblichen, sondern die Gemeinde, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Also, stünde vielleicht nicht in der Bibel, wenn es nicht noch gut ausgegangen wäre. Ne? Paulus, der ebenfalls hinabgegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden, hört auf zu klagen, er lebt. So, also merke, du brauchst schon die Gabe der Totenauferweckung, wenn du so predigst wie Paulus. Deswegen ackern wir uns heute auch nicht durch den ganzen Text, sondern nur durch den Anfang, da wo habe ich ja die wichtigsten Worte unterstrichen. Und in den Rest springen wir dann mal ganz kurz rein, weil er dort im Grunde begründet, was er am Anfang sagt. So, also es geht so los und diese unterstrichenen Worte, die ziehe ich jetzt nochmal raus. Es ist extra so klein, ihr müsst das gar nicht mehr durchlesen. Das Wichtige lese ich immer nochmal vor. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Bann. Das ist das erste wichtige Wort. Wenn jemand gebannt ist, dann fokussiert er sich völlig auf eine Sache. Dann ist er völlig eingenommen von einer Sache. Schön zu beobachten an Kleinkindern, die man vor den Fernseher setzt. Ich erinnere mich da an Szenen mit Patterson und Findus oder was da so kam, ja. Und die Kinder weit aufgerissene Augen auf diesen Bildschirm. Alles andere um sie herum ausgeschaltet. Tolle Sache. Braucht keinen Babysitter. Das kannst du so. Du hast halt immer genau diese Zeit, wo dieses Filmchen läuft. So. Wenn Menschen von etwas eingenommen sind und sie gebannt sind, ist es schwer, sie von etwas anderem zu überzeugen oder ihr Interesse zu wecken. Wenn Menschen in einem Weltbild, in einer Vorstellung, in einer Überzeugung leben, ist es sauschwer, sie für eine andere Sicht zu gewinnen. So, aber genau dafür kämpft Paulus hier. Und er nennt das einen Bann, unter dem sie da stehen, und will sie für etwas anderes gewinnen. Ihr wisst, wer Kopernikus ist, nehme ich an. Vor Kopernikus sah die Welt so aus, und zwar genau genommen so. Ja? Der Mensch, also wenn das hier das Universum ist, ja, hier um mich herum, dann steht der Mensch, die Welt, wir mit unserer Erde im Mittelpunkt und die Planeten, die Sonne, der Mond und was auch immer kreist um uns herum. So, das vorkopernikanische Weltbild oder wie man das nennen will, ja, geozentrisch. So, das ist damals naturwissenschaftliche und religiöse Überzeugung. So sieht es aus. Der Mensch steht im Zentrum. Alles andere ist auf uns bezogen. Alles andere ist auf uns bezogen. Das ist die Lehre der Kirche. Das ist auch irgendwie logisch, wenn man davon ausgeht, der Mensch ist irgendwie Krone der Schöpfung. Ja, dann ist alles auf uns bezogen. Alles dreht sich um uns. So. Kopernikus wollte diese Lehre der Kirche mit seinen Beobachtungen, Berechnungen beweisen. Er war ein frommer Mann. Er wollte das eigentlich beweisen, naturwissenschaftlich. Ja, so ist das. Und seine Erforschungen ergeben dann aber, verdammt, es ist anders. Wir sind nicht im Zentrum. Also das ist nicht, wir sind nicht hier, wir sind hier. Wir sind hier, so. Das Zentrum ist nicht die Erde, im Zentrum steht die Sonne. Es dreht sich nicht alles um uns, sondern wir drehen uns um etwas anderes, um die Sonne. So, er veröffentlicht seine Erkenntnisse erst auf dem Sterbebett, weil er ahnt, unter welchem Bann Menschen dieses Weltbild glauben und was das kaputt machen wird. Und dabei ahnt er noch nicht mal, dass das hier auch nur der Anfang von der Wahrheit ist. Wir stehen ja nicht hier. Wir stehen mit diesem Ding in irgendeiner Ecke des Universums. Ja, wir sind noch viel weiter vom Zentrum entfernt, als wir meinten. Für Kopernikus ist das Zentrum der Welt da, wo die Sonne ist. Okay, Kopernikus und Paulus sind sich recht ähnlich. Beide sind sich eine lange Zeit ihres Lebens sicher zu wissen, was Phase ist. Und dann entdecken sie, es ist ganz anders. Und wenn es ganz anders ist, dann müssen wir ganz anders über die Welt denken. Dann müssen wir ganz anders über den Menschen denken. Und bei Paulus, dann müssen wir anders über Gott denken. Der Unterschied zwischen den beiden ist, Paulus ist mutiger. Er macht nicht erst auf dem Sterbebett klar Schiff und sagt, was er herausgefunden hat. So. Wenn eine Gesellschaft unter dem Bann dieses Weltbildes steht, so, dann ist es sauschwer, sie zu überzeugen, dass das hier das Weltbild ist, was richtig ist. Man wird dich einen Irrlehrer nennen, man wird dich einen Lügner nennen, einen gefährlichen Mann, einen verblendeten Mann. Paulus kämpft gegen ein Weltbild. So, beziehungsweise vor allen Dingen das alttestamentlich-jüdische Weltbild, in dem das hier eine wichtige Rolle spielte. So, das habt ihr, wenn ihr schon mal da wart, auch schon mal gesehen. Die Vegetarier unter euch, die haben es schwer in diesen Zeiten mit diesem Bild. Das Weltbild, gegen das er kämpft, ist ungefähr so. Und das kann man jetzt, das kann man auch auf andere religiöse Weltbilder übertragen. Das passt nicht nur auf das alttestamentlich-jüdische Weltbild. Das geht so, in der Welt gibt es Gut und Böse und es gibt Regeln, die das Gute fördern und das Böse verbieten. Das Gute gebieten, das Böse verbieten. Und Gott hat diese Regeln aufgestellt und wenn der Mensch diesen Regeln regelgemäß lebt oder gottgefällig leben will, dann muss er die Regeln halten. So. In dieser Welt übrigens, in diesem Weltbild steht nicht das Gesetz im Mittelpunkt. Könnte man ja meinen. Eigentlich ist es so, dass in dieser Welt, wo das Gesetz so wichtig ist, der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja? Denn in dieser Welt kommt alles auf den Menschen an. Auf sein Handeln kommt es an, auf seine Moral kommt es an. Die Guten kommen in den Himmel, ich plakatiere jetzt, ja, die Bösen anderswohin, so, und dein Handeln bestimmt, wo du hinkommst. Der Mensch in diesem Weltbild würde nicht sagen, dass er im Mittelpunkt ist, er würde sagen, nein, das Gesetz ist im Mittelpunkt oder Gott ist im Mittelpunkt, das stimmt aber eigentlich nicht. Denn entscheidend ist dein Handeln. In einem gesetzlichen Weltbild ist entscheidend das Handeln des Menschen. Du bist verantwortlich. Auch für die Rettung der Welt bist du verantwortlich. Ob Gott dich mag, das bist du verantwortlich. So. Und in so einer Welt hat Paulus lange Zeit seines Lebens gelebt. Und jetzt hat er erkannt, die Welt ist anders. Und damit ist auch Gott anders. Und die Rolle des Menschen ist auch eine andere. So. Aber das hier ist ein Bann. Aus dem kommt man nicht so leicht raus. Etwas, was tief im Menschen verankert ist. Es kommt auf, eigentlich müsste ich wieder darüber gehen, wenn ich das erzähle. Es kommt auf dich an. Ja? Du stehst hier. Es kommt auf dich an. Du hast es in der Hand. Dein Leben. Du bist schuld. An irgendwas, weiß ich nicht. Du kannst das schaffen. Oder ich hier. Ich kann das, ich muss das auch schaffen. Wir müssen was verändern. All diese Sätze sind eigentlich dieses Weltbild. Wir müssen was verändern. Hoffentlich versage ich nicht. Kann ich die Leistung bringen, die von mir gefordert wird? Ja, bin ich schön genug oder bin ich stark genug oder clever genug oder so? Immer bin es eigentlich ich, der zwischen Glück und Pech unterscheidet, zwischen Untergang und Aufstieg. So deine Taten, deine Vergangenheit, dein Erfolg, deine Schuld, all das definiert dich. So, und da, ich denke, noch, du musst noch nicht mal religiös sein dafür, um so dieses Denken zu kennen. Und das ist ein Denken, dass wir nicht so leicht loswerden. Die Hoffnung für dein Leben ruht auf dir, die Hoffnung für die Welt ruht auf uns. So, und das hier ist dann ein echter Paradigmenwechsel. Und wer das weiß, was das ist, Paradigmenwechsel ist was Kompliziertes, was Schwieriges. Etwas, was nicht so leicht geht. Ja. Das ab sofort anders zu sehen, ist ein Paradigmenwechsel. Zwischenfrage, wie leicht tust du dich mit Paradigmenwechseln? Ich glaube, da geht es uns nicht allen gleich leicht oder schwer mit. Glaubst du, dass es potenziell gut sein kann, dass das, was du heute glaubst, du morgen als falsch erkennst? Oder macht dir der Gedanke an sich schon Angst? Oder ja, glaubst du, dass das sein kann? Dass es gut sein kann, in 10 Jahren anders zu denken als vor 10 Jahren? Oder bist du mehr so der, der an die Kontinuität von Erkenntnis und von Wahrheit glaubt? Ja, also es scheint dir besser, an dem festzuhalten, was richtig war. Also am Ende seines Lebens noch das zu glauben, was man ganz am Anfang glaubte, das scheint eher gut. Ja, also wie leicht fallen dir Paradigmenwechsel? Paulus hatte wie Kopernikus erkannt, es ist anders. Und er hat das als sehr erlösend erlebt. Es ist anders. Und er hat erlebt, jetzt komme ich wieder auf die Galater, ne, dass das diese Menschen in Galatien auch erlösend erlebt haben. Es ist anders. Und jetzt hat er erlebt, dass das alte Denken aber wieder um sich greift. Nur jetzt mit neuen Worten, mit neuen Vokabeln. Da hat jemand den Fernseher wieder eingeschaltet und man ist wieder gebannt. Nämlich darauf, dass wir es tun müssen und dass wir es tun können, damit das Leben in Ordnung kommt. So, das ist ganz oft so. Wir haben es oft schwer, dieses Denken loszulassen. Jetzt gehen wir einen Satz weiter. Ihr merkt, so langsam komme ich niemals durch den ganzen Text. Will ich auch gar nicht. Ne? Jesus Christus, sagt Paulus da, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Was bei Kopernikus die Sonne ist da in der Mitte, das ist bei Paulus der Gekreuzigte. Ich nehme jetzt dieses Ding und stelle es in die Mitte, wobei wohl da nicht der Gekreuzigte zu sehen ist. Aber das, was da drauf steht, das ist genau das, was das Kreuz meint. Bei Paulus steht der Gekreuzigte im Mittelpunkt des Universums. Und das ist schon seltsam. Also wenn du jetzt denkst, nö, das ist doch nicht seltsam, kenne ich, glaube ich und so. Es ist seltsam. Paulus sagt trotzdem, ich check nicht, ihr habt das doch vor Augen gehabt. Ich habe den euch doch vor Augen gemalt. Dieses Bild von dem Gekreuzigten, das habt ihr doch in euch aufgenommen. Das hat euch doch verständlich gemacht, dass alles anders ist. Ich versuche mal, euch das Bild vor Augen zu malen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt das Bild, ja, sondern das Bild eines Gekreuzigten, des Gekreuzigten. Ich versuche es euch vor Augen zu malen, auch weil es eine blöde Verzerrung dieses Bildes gibt, die in unseren Köpfen steckt, in manchen unserer Köpfe. Also, das Weltbild, das Paulus predigt und das mit dem Gekreuzigten zu tun hat, das heißt sozusagen so, ja, es gibt Gut und Böse in unserer Welt, gar keine Frage, wie könnte man das übersehen? Und ja, Gott ist leidenschaftlich daran interessiert, dass sich das Gute durchsetzt. Aber nicht so mit dem Gesetz. sondern indem er mitten in die Welt kommt, mitten unter das Gute und Böse, und zwar in Jesus von Nazareth. Und in diesem Mann so handelt, wie wir handeln müssten, wenn wir der Mittelpunkt der Welt wären. So. Oder wenn wir die Welt, und wenn wir die Welt verändern würden, ja, wollten. Jesus liebt sogar Feinde. Jesus heilt jede Art von Schmerz. Jesus erhebt seine Stimme für die Unterdrückten. Und all das. Also, ihr kennt das vielleicht, was für das Leben Jesu steht, so. Und dann wird dieses Leben aber am Ende vom Bösen vernichtet. So. Auf eine äußerst grausame Weise, allerdings auf eine, die Tausende erlebt haben, die sich gegen das System auflehnten. Nur jetzt ist es Gott. Diesmal ist es Gott. Das ist der Unterschied. Gott oder Jesus Christus erleidet die teuflischste Form von menschlichem Handeln. Die komplette Vernichtung seines Lebens, seiner Ehre, seiner Rechte. Alles, was von einem Menschen vernichtet kann, wird bei einem Menschen, der am Kreuz hängt, vernichtet. So. Wisst ihr, wie viele Leute im Moment genau das erleben? Das ist nicht einzigartig, was Christus da erlebte. Ja, das, also wenn ich diesen Blogger in Saudi-Arabien da sehe, dann denke ich, das ist irgendwie so das, ne? Da erleidet ein Mensch sowas Ähnliches. So. Keine Rechte mehr, öffentlich gedemütigt. So, aber dieses Mal ist es Gott. Und das Kreuz sagt, ihr Menschen, ihr handelt, ja, gut und böse, ihr handelt auch gut, natürlich. Ihr Menschen, wir tun auch gute Dinge, so. Aber das Böseste, oder selbst das Böseste Handeln, die Vernichtung Gottes, wird Gott nicht daran hindern, euch zu lieben. Wird Gott nicht daran hindern, euch zu lieben und euch gnädig zu sein. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Wie kannst du das Kreuz vor Augen haben, sagt Paulus, und immer noch meinen, es käme irgendwie doch ein bisschen auf dein Handeln. Wie könnt ihr das vor Augen haben? Es gibt nichts, was du Gott antun kannst oder für ihn tun kannst oder gegen ihn tun kannst, um seine Liebe zu vergrößern oder irgendwie zu machen, dass er die Welt aufgibt. Was wollt ihr ihm noch antun? So, das ist die Botschaft vom Kreuz. Es gibt eine herrschende Verzerrung dieser Botschaft und die geht ungefähr so. Ich sage es jetzt, weil ich glaube, dass sie in manchen Köpfen ist. Die geht ungefähr so, das Böse, das kotzt Gott derartig an, dass man ihn nur durch ein Opfer gnädig stimmen kann. Und weil der Mensch dieses Opfer nicht bringen kann, opfert Gott seinen Sohn und damit dessen Blut seinen Zorn stillt und Gerechtigkeit hergestellt wird. Also Gottes Sohn wird an unserer Stelle bestraft. So, das habt ihr schon mal gehört. Anselm von Canterbury steht dahinter. Diese Theologie ist, ich würde sie falsch nennen. Sie ist zumindest ganz gefährlich einseitig. Man kann sie als Bild benutzen, um etwas zu verstehen. Die Bibel benutzt das Bild sogar an manchen Stellen selber. So. Und je nachdem, in welchem Kontext man aufwächst, kann das auch hilfreich sein. Aber es liegt eine große Gefahr in diesem Bild und ein Fehler. Es ist ein Fehler. Nämlich dieses Gottesbild, was dahinter steht, lautet so: Am Kreuz musste Jesus Gott mit uns versöhnen. Und Paulus sagt an einer Stelle im Korintherbrief, es ist umgekehrt. Gott hat euch mit sich versöhnt. Der Mensch ist es, den man versöhnen muss. Der kapieren muss, weil egal, was ihr auch tut, ihr werdet mich nicht daran hindern, euch zu lieben. Okay. Also, habt ihr den Gekreuzigten nicht mehr vor Augen, sagt Paulus. Was habt ihr noch nicht begriffen daran? Wie könnt ihr immer noch meinen, es käme irgendwie auf euer regelkonformes Handeln an? Das würde euch retten und die Welt. Wenn selbst das Schlimmste, was ihr tun könnt, Gott nicht hindert, euch zu lieben. So ist, Paulus sagt, guck dir den Kreuzigten an, da siehst du, so ist Gott und so ist der Mensch. Und wenn er so ist, dann ist das ein echter Paradigmenwechsel für uns. Dann ist das ein völlig neues Weltbild, dann ist das erlösend. Gerade für die, die versuchen, so gut wie möglich zu sein, um Gott zu gefallen. Denn wenn Gott so ist, wie er am Kreuz war, dann heißt das ja, dass wenn ich das erkenne, wenn ich das glaube, dass mich schlagartig in eine Beziehung zu Gott bringt, die enger nicht sein kann, ja, dann heißt das ja, Gott ist nicht weit weg und ich muss durch mein Handeln irgendwie mich näher zum Durchkämpfen, dann heißt das ja, wenn ich das hier sehe und verstehe, boah, Gott ist direkt hier, die ganze Zeit schon. Das zu erkennen und darauf zu vertrauen, das nennt Paulus Glauben. Nicht irgendwas tun, sondern, ich sag's mal mit komischen Worten, einfach glücklich darüber sein, dass Gott so ist. Das ist Glauben. So, und das haben die Galater durchaus gemacht, ja. Das geglaubt. Und jetzt passiert ihnen aber, was immer wieder passiert, wir glauben das und dann, das bricht auch den Bann, es käme auf uns an und wir ständen da im Mittelpunkt, müssten alles machen. Dann schleicht sich der Gedanke ein, dass es doch auch ein bisschen wichtig ist, was wir machen. So, zum Beispiel glauben wir das und sagen, naja, aber zur Kirche gehen, das ist dann schon nötig. Oder wir sagen, beten. Das ist, ja, wenn ich das glaube, dann soll ich regelmäßig beten, mit Gott in Kontakt sein. Oder wir sagen, sich engagieren oder was Gutes tun. Schlechte Sachen nicht mehr machen. So. Und schließlich ist es doch Gott, der das alles will, ja. Und das sind doch die, er will doch, dass sich das Gute durchsetzt. So. Das Problem ist, das Denken, wir können es kaum verhindern, dass es uns wieder in den Mittelpunkt rückt und dass das so ein bisschen an den Rand kommt. Und dann sagen wir sowas wie, Gott ist gnädig, wenn. Oder so. Irgendwie, diese ganzen Dinge, die ich genannt habe, sind gut und trotzdem bringen sie uns irgendwie manchmal wieder hier in die Mitte plötzlich. Und es geht doch wieder um uns. Und wenn man jetzt Paulus fragen würde, ja, sind die ganzen Dinge dann nicht gut? Nein, das ist nicht gemeint. Die Frage ist, wodurch eigentlich kommt das Gute in die Welt? Jetzt gehe ich wieder einen Satz weiter. Lasst mich nur das eine wissen, sagt er. Also das ist ja wichtig, jetzt kommt wohl das Wichtige. Ne? Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Wodurch habt ihr das bekommen? In der Kraft des Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr es aus eigener Kraft erreichen. Also die zwei Begriffe, die wir da brauchen, sind Geist und Fleisch. Da steht ja eigentlich aus eigener Kraft, das ist auch eine super Übersetzung dafür. Ich habe jetzt trotzdem mal Fleisch genommen, weil das ist das alte Wort bei Luther, was manche vielleicht sogar von euch kennen. Ja, also Fleisch steht tatsächlich für die aus eigenen Möglichkeiten. So, und die Frage ist jetzt, wodurch setzt sich das Gute in der Welt durch? Wodurch? Ja? Gar keine Frage. Das Gute setzt sich nicht schon allein dadurch durch, dass wir das hier verstehen und dann sagen, yippie, wir sind zwar Arschlöcher, aber Gott mag uns trotzdem. Ja, dadurch ist die Welt natürlich noch nicht besser. Das stimmt. So. Nein, die Welt soll sich verändern. Unterdrückung soll abgeschafft werden. Frieden soll sich durchsetzen. Liebe muss Hass bezwingen. Menschen sollen in Kontakt mit Gott sein. All das, ja. Darum hat Jesus ja so genau so gelebt. So. Dass er am Kreuz landet, das ist praktisch eine Folge seines Lebens. Er wollte die Welt auf den Kopf stellen, tatsächlich. Er war ein Revolutionär, das hat ihn ans Kreuz gebracht. Allerdings ein Revolutionär ohne Gewalt. Ohne Menschen zu zwingen, das Gute zu tun. So, also wodurch, sagt Paulus den Galatern, wodurch ist das bei euch passiert, dass sich euer Leben verändert hat? Es hat sich doch verändert. Wodurch? Es hat sich doch verändert. Ein ganz anderer Geist herrscht unter euch. So, ein ganz anderes Wesen. Ihr seid andere Leute geworden. Aber wodurch? Durch die Regeln? Den Weg sind wir doch gemeinsam schon gegangen. Vor allen Dingen er als Pharisäer ist diesen Weg gegangen, ja? Ist es durch die Regeln? Schau dich um. Ist es durch die Regeln? Gesetze können das Böse im Zaum halten, natürlich. Deswegen brauchen wir übrigens auch welche. Aber sie machen niemals aus Schlechten gute Leute. Wodurch ist es passiert? Oder ist es so passiert? Funktioniert es durch Gnade? Durch den Geist Gottes, der durch seine Gnade in die Welt kommt? Also in Paulus Weltbild, da setzt sich das Gute in der Welt quasi so durch. Durch die Erkenntnis, dass Gott so ist wie am Kreuz. Dadurch veränderst du dich. Dadurch kommt durch sein Lieben, kommt sein Wesen, sein Geist in dich rein. Das ist ein bisschen wie ob du als Eltern glaubst, dass Regeln aus deinen Kindern bessere Kinder machen. Übrigens, ich rede nicht gegen Regeln. Ja, man muss irgendwelche Regeln aufstellen. Aber ob du glaubst, dass die Regeln dein Kind besser machen werden oder ob du glaubst, dass bedingungslose Liebe dein Kind für den Charakter deines Kindes wichtig sind. So ein bisschen darum geht's. Was ist das? Ein Paradigmenwechsel. Paulus glaubt, diese Liebe, wenn wir sie verstehen, die wird uns anstecken und verändern. Genau das Gleiche hat Jesus geglaubt. Deswegen hat er das gelebt, Feinde lieben. weil das wird was verändern bei den Feinden. Verachtete achten. Das wird was verändern bei ihnen. 70 mal 7 vergeben. Hochansteckende Kranke umarmen. Also Jesus lebt diesen Glauben, dass Liebe den verändert, der sie erfährt. Das Wesen Gottes, sein Geist, verändert uns. Gottes Liebe begegnen verändert mich. Sich geliebt wissen macht mich liebevoller. So, und das kann man nicht in Regeln gießen. Also nochmal, ich habe das, glaube ich, jetzt verstanden. Ne? Das hat euch doch verändert, sagt Paulus, oder? Das sind doch großartige Dinge bei euch geschehen. Einfach, weil Gottes Wesen unter euch wirkte. Jetzt wollt ihr euch doch wieder den Regeln unterordnen und damit das aus eigener Kraft versuchen. Denn das ist schwierig, wenn ihr das macht, weil dann seid ihr wieder die, die es schaffen müssen. Ihr traut es dann Gott eigentlich letztlich nicht so ganz zu. Ihr glaubt dann, ihr fangt wieder heimlich an euch selbst zu glauben. Und schwupp seid ihr wieder Mittelpunkt. Noch ein Satz mehr. Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal. Wieso gibt euch Gott seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? So, und jetzt komme ich kurz auf diese zwei Abschnitte drauf, nur der Vollständigkeit halber. Er versucht jetzt, die Galater von diesem Paradigmenwechsel zu überzeugen. Weil das schwierig ist zu glauben, wirklich nur das, oder wie? Er sagt, er argumentiert vielleicht so ähnlich wie Kopernikus argumentierte, ja, um zu beweisen, dass das wahr ist, was er sagt. Also, und er setzt bei Abraham an in seiner Argumentation. Bei den judenchristlichen Strömungen damals, die Galater in den Bann gezogen haben, da war Abraham ein wichtiges Stichwort, ja. Mit dem fing die Geschichte Gottes doch an. Also gut, sagt Paulus, okay, Abraham. Wisst ihr nicht, was das Besondere an Abraham war? Das Besondere war, dass er glaubte. Nicht sein großartiges Leben oder sein Verhalten oder sein Glaube war doch das Besondere an Paulus. Nichts sonst, an Abraham. Punkt. Glaube. Vertrauen. Also, ihr sagt, ihr wollt euch orientieren an ihm, okay, dann ist das, was ihr von Abraham lernen könnt. Und dann sagt er weiter unten, das wisst ihr doch, wenn man ein Testament aufsetzt. Er versucht zum Beispiel zu nehmen, was die Leute kennen, ja? Das regelt das Erbe des Verstorbenen. Okay, das Testament bei Abraham, was ist das? Das ist der Bund, den Gott mit Abraham schließt und der verspricht ihm, hey, deine Nachkommen sollen gesegnet werden. Okay, das Gesetz, das kam doch viel später erst. Das hat mit dem Bund gar nichts zu tun, sagt er. Also, das war sozusagen, so argumentiert er dann, das war quasi die Übergangslösung. Das Gesetz kann nämlich eine Sache schon. Es kann Menschen zeigen, dass sie es nicht schaffen. Dass sie das Gute nicht hinkriegen. Und wir als jüdisches Volk, wir mussten diesen Holzweg gehen, so sieht Paulus das, ne? Um zu erkennen, was wir jetzt im Gekreuzigten sehen, dass Gott so ist. Wir mussten erstmal diesen Holzweg gehen. Heißt das, dass das Gesetz gegen Gottes Willen ist? Nein. Nein, die Regeln sind nicht falsch. Es ist auch nicht Schnutz, wie der Mensch handelt so. Moral, Ethik, Verantwortung, Gerechtigkeit. Alles wichtig. Das steht überhaupt nicht dem entgegen. Ja? Das Ziel ist die Erlösung unseres Planeten. Veränderte Gesellschaften und alles sowas. Ja? Kein Mobbing mehr auf Arbeit. Kein Schmerz. Alles das. Und er wird am Ende seines Briefes auch nochmal was dazu sagen. Ich glaube, übernächste Woche ist das dran. Das, was diese Welt für eine Hoffnung hat. So. Die Frage ist immer wieder bei ihm, wodurch? Aber wodurch kommt das? Durch Gottes Geist, das in euch Raum greift, sein Wesen, oder durch Regeln? Und beides, sagt er, geht nicht. Das ist das, was Matze war, wer war letzten Sonntag da? Die Hälfte höchstens. Das, was Matze letztes Mal gemacht hat mit seinem Bart abrasieren, ne? Halber Bart ab. Wie das aussieht, wenn du Bart haben willst und keinen Bart haben willst. Beides geht nicht. Ich habe übrigens die große Hoffnung, dass das auch ein Paradigmenwechsel ist und sich dieser Trend zum Vollbart bei Männern jetzt umkehrt, indem einer eurer Pastoren euch das vorgemacht hat. Allerdings muss ich weiß, er lässt ihn schon wieder stehen, ne? Tamara? Ja, er lässt ihn schon wieder stehen. Aber zwei eurer drei Pastoren haben keinen Bart. Könnt ihr auch aber. So. Also vielleicht ist ja. Geht vorbei. Was wollte ich eigentlich sagen? Beides geht nicht. So, jetzt kommen wir zum letzten Wort. das in diesem Text unterstrichen ist, Fluch. Kein schönes Wort, aber hier passt es wirklich. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Ich versuche euch dieses Wort nochmal nahe zu bringen. Der Fluch lautet in meinen Worten Selbsterlösung. Selbsterlösung. Sobald du dich wieder hier ins Zentrum schiebst, du willst das hier nicht wegschieben, natürlich nicht, ne? Aber du tust es ein bisschen. Unversehens, ja. Sobald du wieder hier stehst und die Welt sich um dich dreht und dich und deinen Glauben, sagen wir mal, dann hängt dein Lebenswerk Glück wieder von dir ab. Ob du das schaffst oder nicht schaffst, das ist dann wichtig. Das nennt Paulus einen Fluch. Ich mach mal ein paar Beispiele. Schaffst du das, Beruf, Privates und Spiritualität gut auf die Reihe zu kriegen? Ja, hast du Zeit für das, für Beruf, für deine Familie oder was auch immer, Freunde so, und deine Spiritualität? Hast du genug Zeit für alles? Das ist nämlich wichtig. Und sonst wird das nichts hier. Ja, hast du ja schon gemerkt. Schaffst du das, deinen Partner bedingungslos zu lieben? Deinen Kindern eine gute Mama zu sein, Papa zu sein? Geduld, gerecht, vorbildlich, ausgeglichen, alles. Das ist nämlich wichtig für sie. Schaffst du das, einen Charakter zu entwickeln, der zum Beispiel im Beruf den Leuten standhält, wenn sie dich... Also ein Charakter, der freundlich bleibt, wenn dir die Leute doof kommen. Schaffst du das? Ehrlich, fleißig, verantwortungsvoll, was auch immer in deinem Beruf wichtig sein kann. Ja. Schaffst du das, Rückschläge, die im Leben auf dich zukommen, gelassen hinzunehmen, fröhlich zu bleiben, wenn das Leben hart zu dir ist. Schaffst du das? Schaffst du es, unmoralischen Angeboten zu widerstehen, egal welcher Art? Schaffst du das, und auch dann, wenn du schwach bist. Ja. Am besten schaffst du das, nicht mehr schwach zu sein, sondern ein starker Charakter. So, innere Stärke. Schaffst du es, mehr an andere zu denken als an dich, großzügig zu sein, Besitz zu teilen, zu helfen, ehrenamtlich dich zu engagieren? Schaffst du es, im Glauben weiterzukommen? Ja, also sozusagen Gottes Gedanken über dich und die Welt immer besser zu verstehen. Schaffst du es, Neid abzulegen, Konflikte beizulegen, die Wahrheit zu sagen, auch wenn der Preis hoch ist. Schaffst du es dabei, noch Fairtrade einzukaufen und dich für Gerechtigkeit einzusetzen? Ich will das überhaupt nicht, ich will das nicht lächerlich machen, ne? Das ist alles gut. Schafft ihr das? Zivilcourage zeigen, was auch immer. Das sind alles gute Dinge. An was habt ihr vorher gedacht bei diesem hier? Nochmal. Was hattet ihr da so im Kopf? Vorsätze für 2015. Das haben wir euch nicht gefragt, um euch jetzt zu sagen, vergesst es wieder, ne? Das sind wichtige Dinge, die ihr da gedacht habt. Wahrscheinlich, hoffe ich. Ja? Diese Übung, das ist sinnvoll. Sollten wir machen. Die Frage ist, wodurch wird das Realität werden? Bin das ich, der das schaffen muss? So. Und wenn wir das schaffen müssen, dann versuchen wir uns selbst zu erlösen. Und daran werden wir wahrscheinlich kaputt gehen. Burnout. Paulus sagt, das ist ein Fluch. Und das wollt ihr nicht wirklich, oder? So heißt der Titel, Leute. Das wollt ihr nicht wirklich. Wenn du es bist, der das schaffen muss, dann kommt es auf dich an. Im Zentrum des Universums zu stehen, das ist nichts Gutes. Das ist ein Fluch. Aber der Gekreuzigte steht im Zentrum. Der Gnädige. Und der sagt dir, du musst gar nichts schaffen. Du musst gar nichts schaffen. Du bist geliebt. Glaub das einfach. Glaub das einfach. Und dein Leben und vielleicht sogar ein bisschen das Universum wird sich verändern. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.